Wer kann sich noch erinnern, was im dritten Mose drin steht? Wir haben zwei Teile gehabt. Wer kann sich erinnern? Genau. Das war der erste Teil, war die Opfergesetze, wie wir in Gemeinschaft oder wie das Volk in Gemeinschaft mit Gott kommen kann. Und der zweite Teil ging es um die praktischen Regeln, wie das Volk in Gemeinschaft mit Gott leben kann. 4. Mose ist eine direkte Fortsetzung von dem 3. Mose. Wir lesen im 3. Mose, im letzten Vers, das sind die Gebote, die der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai an die Söhne Israel aufgetragen hat. Und im ersten Vers, im 4. Mose, lesen wir, und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai im Zelt der Begegnung am ersten Tag des 2. Monats, im 2. Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten. Also sie sind noch immer am Sinai, wo das Gesetz gegeben worden ist. 2. Monat im 2. Jahr, 13 Monate nach dem Auszug aus Ägypten. Und er sprach in Vers 2, nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl, der Namen, alles Männliche nach ihren Köpfen. Von 20 Jahren an und darüber, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel, die sollte mustern nach ihren Heeresverbänden, du und Aaron. Und je ein Mann für jeden Stamm soll bei euch sein, ein Mann, der das Haupt von seinem Vaterhaus ist. Wie gesagt, 13 Monate nach dem Auszug aus Ägypten. Und der Herr fährt fort mit seinem Wirken an dem Volk. Der Herr ist dabei, sein Volk zu organisieren. Er hat ihnen eine neue Form der Regierung gegeben, das Gesetz, und eine neue Form der Gemeinschaft mit Gott, das Heiligtum. Das haben wir im 2. Mose gesehen. Im 3. Mose haben wir die Opfer gesehen und wie wir leben können. Das Ganze ein bisschen konkreter gemacht. Und jetzt im 4. Mose bereitet der Herr sein Volk zum Kampf vor, um das Land, um das verheißene Land einzunehmen, das der Herr ihnen gegeben hat. Das Volk Israel waren Sklaven in Ägypten. Es waren keine trainierten Krieger. Und so musste der Herr sie vorbereiten. Wir sehen hier im 4. Mose das militärische Training und die militärische Organisation des Volkes. In den ersten 14 Kapiteln sehen wir das. In den ersten 14 Kapiteln haben wir die alte Generation. Und dann Kapitel 13 und 14 ist die große Krise, wo das Volk rebelliert und nicht hineingeht in das verheißene Land. Dann folgen die 38 weiteren Jahre der Wanderung in der Wüste als Züchtigung für das Volk, bis eine neue Generation herangewachsen ist, die dann in das Volk hineingehen kann. Das ist dann der letzte Teil, die neue Generation ab Kapitel 21 bis Kapitel 36. Aber diese ersten 14 Kapiteln ist die militärische Organisation und das Training für das Volk. Kapitel 1 werden die Israeliten gezählt. Alle Männer über 20, alle, die mit dem Heer ausziehen. Wir haben schon im Kapitel 4, im Vers 4 gelesen, Entschuldigung, dass je ein Mann für einen Stamm bei euch sein soll. Ein Mann, der das Haupt von seinem Vaterhaus ist. Also der Herr beginnt, das ganze Volk zu unterteilen, das Heer in kleinere Einheiten. Die Leviten werden hier nicht mitgezählt im Kapitel 1, die haben andere Jobs, die sind nicht ausgezogen mit der Armee. Die waren für das Heiligtum verantwortlich. Im Kapitel 2 wird den Israeliten dann gesagt, wie sie sich lagern sollen. Wird das organisiert? Ein organisiertes Heer. Wir werden sehen, die 12 Stämme sind in 4 Teile aufgeteilt worden. Sind auf den 4 Seiten des Heiligtums, haben diese 4 Gruppen gelagert. In der Mitte, im Zentrum, war das Heiligtum. Von diesen 4 Gruppen gab es wieder jeweils einen leitenden Stamm. Wir sehen die Organisation. Im Kapitel 3 ist die Zählung der Leviten. Und im Kapitel 4 die Lagerordnung der Leviten um das Heiligtum herum. Und auch die Aufgaben beim Aufbruch des Lagers. Der Herr organisiert sein Volk. Es waren 2 bis 3 Millionen Leute. Das war nicht einfach, die zum Aufbruch zu bringen, dass das organisiert abläuft. Das ist, was der Herr hier macht. Ich habe ein Bild hier von der Lagerordnung auf dem einen Zettel. Es ist sehr interessant, wenn wir das anschauen. So hat das Lager Israels ausgesehen, wie der Bileam das gesehen hat am Ende des Buches. Der hat von Osten in die Ebene hineingesehen. Und was hat er gesehen? Ein Riesenkreuz in der Ebene. In der Mitte war das Heiligtum, um das Heiligtum herum die verschiedenen Vaterhäuser der Leviten. Vorm Eingang war Mose und die Söhne Aarons, die Priester. Und dann auf den 4 Seiten die anderen Stämme. Es ist auch interessant zu sehen, von diesen führenden Stämmen, von den 4 Gruppen, diese Wappenbilder, die sie gehabt haben. Da sehen wir den Stier, den Adler, den Löwen und den Menschen. Wenn wir Ezekiel lesen, sehen wir, dass auch diese Kreaturen, diese Engelwesen, die Cherubim, die das Heiligtum Gottes, den Thronraum Gottes, oder den Thron Gottes beschirmt haben, dass die auch diese 4 Gesichter hatten, was immer das für Wesen waren. Wir sehen hier in der Lagerordnung ein Bild für das Kreuz in erster Linie, und aber auch für diesen Thronraum Gottes. Gut, Kapitel 5 wird nochmal die Reinheit betont. Und Kapitel 6 ist das Gesetz der Abgesonderten, besondere Hingabe. Gottes Armee kann nur stark sein, wenn sie rein ist und wenn sie hingegeben ist. Kapitel 7 bringen die Stammfürsten ihre Einweihungsopfer für das Heiligtum. Auch wieder eine besondere Hingabe. Kapitel 8, die Weihung der Leviten. Und im Kapitel 9 das Passa. Passa, Gemeinschaft mit Gott, das ist das Zentrale. Alles ist Vorbereitung und Organisation des Volkes, in das verheißene Land einzuziehen. Dann im Kapitel 9, Vers 15 und die folgenden sehen wir, wie der Herr sein Volk geführt hat, mit der Wolken und der Feuersäule. Im Vers 15. Und an dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Und am Abend war sie über der Wohnung wie das Aussehen eines Feuers bis zum Morgen. So war es ständig. Die Wolke bedeckte sie und des Nachts war es wie das Aussehen eines Feuers. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen danach die Söhne Israel auf. Und an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, dort lagerten die Söhne Israel. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne Israel auf und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie. Alle Tage, während die Wolke auf der Wohnung ruhte, lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israel den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur wenige Tage auf der Wohnung war. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich. Und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auch auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur vom Abend bis zum nächsten Morgen da war. Und die Wolke sich am Morgen erhob, dann brachen sie auf. Oder einen Tag und eine Nacht. Erhob sich die Wolke, so brachen sie auf. Oder dauerte es 2 Tage oder einen Monat oder eine längere Zeit. Wenn die Wolke auf der Wohnung verweilte, indem sie darauf ruhte, dann lagerten die Söhne Israel und brachen nicht auf. Und wenn sie sich dann erhob, brachen sie auf. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf. Sie verrichteten den Dienst des Herrn nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Feuer und Wolkensäule. Gott führt sein Volk. Es ist interessant, wie er sie führt. Sie wussten nicht, wohin sie gehen würden. Sie wussten nie, wie lange sie lagern würden. Sie wussten nie, wann sie aufbrechen. Sie wussten auch nicht, wie lange sie marschieren würden. Woran erinnert uns das, was der Herr hier macht mit seinem Volk? Für die, die beim Bund waren, das erinnert uns an militärisches Training. Tagwache, wenn immer die Übung ist oder wenn immer der Oberste schreit, müssen die Jungen raus. Das ist, was der Herr seinem Volk hier lehrt. Er lehrt sie absoluten Gehorsam und absolutes Vertrauen, ob sie das verstanden haben oder nicht. Das Einzige, was sie sehen mussten, war die Wolkensäule. Und wenn der Herr gesagt hat, weiterziehen, sind sie weitergezogen. Wenn der Herr gesagt hat, lagern, haben sie gelagert. Der Befehl des Herrn wird einfach ausgeführt. Und der Herr führt auch uns so. Der Herr führt uns Tag für Tag, der Herr führt uns Schritt für Schritt. Wir wollen gern den ganzen Plan wissen, die nächsten 10 oder 20 Schritte. Aber der Herr sagt immer nur den nächsten Schritt. Und er möchte, dass wir den nächsten Schritt gehen und dem nächsten Schritt gehorchen und ihm vertrauen. Ob wir es verstehen oder nicht. Genauso wie das Volk Israel hier. Im Kapitel 10 sehen wir die Trompeten, die gefertigt werden. Verschiedene Trompetensignale. Ein Signal, um die Leiter zusammenzurufen, ein Signal, um das ganze Volk zusammenzurufen und ein Signal, um aufzubrechen. Die militärische Organisation hier. In Vers 11 sehen wir, wo sie zum ersten Mal aufbrechen. Und es geschah im zweiten Jahr, im zweiten Monat, am 20. Tag des Monats, da erhob sich die Wolke von der Wohnung des Zeugnisses. Und die Söhne Israel brachen auf nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sinai. Und die Wolke ließ sich nieder in der Wüste Paran. So brachen sie zum ersten Mal auf nach dem Befehl des Herrn durch Mose. Und dann sagte ihnen die Marschordnung, wie sie aufbrechen sollen. Das ist alles in geordneten Bahnen abgelaufen und auch wie sie marschiert sind. Das ist auf dem Zettel unten drauf. Alles genau organisiert. Von dieser Stelle hier, vom Aufbruch vom Sinai bis im Kapitel 13 bis Kadesh, das ist eigentlich wirklich nur eine Strecke von 11 Tagesreisen. Wir wissen das aus dem zweiten Mose, aus dem fünften Mose, aus dem ersten Kapitel, dem Vers 2. Die Bibel ist das beste Kommentar zur Bibel. Wir können all die Dinge rausfinden. Also eine Strecke von 11 Tagesreisen war das eigentlich nur, aber trotzdem war das Volk fast ein ganzes Jahr lang unterwegs. Das lernen wir aus 5. Mose 2, Vers 14. Und während dieser Zeit, während diesem Jahr, hat der Herr das Volk trainiert. Da war die ganze Sache mit dem Aufbrechen und Lagern und Aufbrechen und Lagern. Zeit der Vorbereitung und des Trainings. Und das tut auch der Herr in unserem Leben. Epheser Kapitel 6 sagt uns, dass wir in einem Kampf sind. Nicht gegen Menschen oder gegen Fleisch und Blut, sondern in einem geistlichen Kampf. Ob wir es wollen oder nicht, wir sind in einem Kampf. Und in dem Kampf geht es um die Seelen letztendlich von allen Menschen, die in dieser Welt sind. Und wir sind involviert in diesem Kampf, ob wir das wollen oder nicht. Wir sind in Gottes Armee. Und der Herr will uns vorbereiten. Epheser 2,10 sagt uns, dass der Herr gute Werke für uns bereitet hat, damit wir in denen wandeln. Der Herr hat Aufgaben für uns. Er will uns gebrauchen, um Menschen zu sich zu ziehen. Er will uns zu Zeugen machen. Er will uns Jesus ähnlich machen. Und er will uns gebrauchen, um einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Wir sind in der Armee Gottes. Es ist unsere Berufung. Und es ist eine hohe Berufung. Es ist eine Ehre. Das Volk Israel war berufen, ein Zeugnis zu sein für alle Nationen. Das war einer der Hauptzwecke, warum das Volk Israel da war. Und das ist auch für uns so. Gott will uns zurüsten. Gott will uns zu Zeugen machen. Er will uns vorbereiten für seinen Plan. Als seine Soldaten trainiert uns Gott. Gott hat viel mehr vor, als dass uns nur gut geht. Ich glaube, Gott will das auch. Und Gottes Plan ist das Beste für uns. Aber er hat viel mehr vor. Er will uns zurüsten. Es geht nicht in erster Linie darum, dass wir es bequem haben, dass alles immer so läuft, wie wir uns vorstellen, oder dass meine Wünsche in Erfüllung gehen. Es gibt eine ganze Theologie, die das umgedreht hat. Die gesagt hat, Gott ist für mich da und was immer ich von Gott beanspruche, das muss er mir geben. Die Bibel sagt, es ist umgekehrt. Wir sind für Gott da, zu seiner Ehre. Wir sind in seiner Armee und er ist der General. Wir können sagen, okay, ich mag diese ganze Terminologie nicht mit dem Kämpfen und dem Krieg und dem Kampf. Die Bibel ist voll damit. Ich hätte lieber, der Herr hat gesagt, wir sind ein Schachclub oder ein Kegelclub oder was immer. Aber das hat der Herr nicht gesagt. Der Herr hat gesagt, wir sind Soldaten. Und Gott möchte, dass wir dieses verheißene Land einnehmen. Das ist das verheißene Land. Das verheißene Land ist unser siegreiches Leben im Glauben. Und da kommt unser Friede her, der Friede, der das Verstehen übersteigt. Das ist das verheißene Land. Und Gott trainiert uns als seine Soldaten. Und als Soldat muss ich bereit sein, mich trainieren zu lassen. Es zieht kein Mensch in den Krieg, ohne sich vorbereiten zu lassen. Das ist Schwachsinn. Wir müssen gewillt sein, wir müssen bereit sein, uns trainieren zu lassen und ausbilden zu lassen. Wo ist der Ort der Ausbildung, der Ort des Trainings? Es ist die Wüste. Mir wäre lieber, der Herr hat gesagt, es ist Hawaii in einem 4-Sterne-Hotel. Aber wir haben noch kein militärisches Trainingscamp im Hotel gesehen. Die sind meistens in der Wüste draußen, da wo es nicht einfach ist. Die Wüste ist heiß, da gibt es Anfechtungen, Leid, unangenehme Umstände, wir müssen schwitzen. Manchmal führt der Herr uns in unmögliche Umstände, wie das Volk hier. Und er hat sie versorgt auf wunderbare Art und Weise, mit Essen und mit Trinken. Sie haben seine Wunder erlebt. Sie haben gelernt, ihm zu vertrauen. Die Wüste ist der Ort des Brechens und der Demütigung. Worum geht's beim Militär? Es geht um absoluten Gehorsam. Dass die Leute gedrillt werden, Befehle zu befolgen, auch wenn sie sie nicht verstehen. Soldat geht es darum, dass ich mich selbst aufgebe für einen höheren Zweck, dass ich jederzeit verfügbar und brauchbar bin und jeden Befehl ohne zu fragen ausführe. Das ist, was Gott in unserem Leben tun will. Gott will uns an diesen Punkt bringen. Sidlow Baxter hat es so zusammengefasst, er hat gesagt, unser Motto muss sein, der Wille Gottes, nichts weniger und nichts mehr und auch nichts anderes. Immer und überall und egal was es kostet. Absolut Gottvertrauen und absoluter Gehorsam. Ungehorsam ist eigentlich immer Stolz. Sagen wir eigentlich immer, ich weiß es besser als Gott, wie ich mein Leben führen soll oder was ich tun soll. Ist auch immer ein Mangel an Vertrauen. Sag Gott, das ist nicht das Beste, was du für mich hast. Und wir werden gleich ein bisschen später sehen, dass das die Ursache war für das Versagen der Nation Israel, das Land einzunehmen. Das ist das erste Prinzip, was wir lernen können. Als Gottes Soldaten sind wir siegreich durch Glauben und durch Gehorsam. Wir können schön diese fortschreitende Offenbarung beobachten. Von diesen Wahrheiten, von diesen Prinzipien, die der Herr uns lehrt für unser Leben. Im 1. Mose hat der Herr uns gelehrt, dass wir in Beziehung mit Gott stehen. Und dass das Prinzip für unsere Beziehung, für unser Leben mit Gott, Glaube ist. So realisieren wir unser Leben mit Gott. Im 2. Mose hat er uns gelernt, dass Glaube zu tun hat mit Anbetung, das Heiligtum und Gehorsam im Gesetz. im 3. Mose hat er den Teil der Anbetung weiter ausgeführt. Anbetung, Sünde und Erlösung, hat er über die ganzen Opfer gesprochen. Das Bild für Jesus natürlich. Im 4. Mose wird jetzt der andere Teil betont, Gehorsam. Wir werden sehen, dass Unglauben lähmend ist. Ja, der Herr trainiert uns in der Wüste. Und die Wüste ist nicht schön. Das ist nicht das, was wir uns aussuchen von uns aus. Aber es macht uns hart. Es macht uns stark. Und wir lernen unseren Kommandanten kennen. Und wir lernen ihm zu vertrauen. Und lass uns das einen Trost sein. Für die, die durch schwere Zeiten durchgehen. Es ist wirklich Gottes Fürsorge und Gottes Gnade. Gott trainiert uns nur, weil er uns gebrauchen will. Und er bereitet dich vor. Wenn die Israeliten, so wie sie ausgezogen sind als Sklaven, in den Krieg gezogen wären, hätten sie versagt. Da wären sie aufgerieben worden. Und wenn der Herr uns nicht zubereitet, uns formt, an uns wirkt, dann werden wir auch unbrauchbar sein in dem Kampf. Und wir werden besiegt werden und ein uneffektives, fruchtleeres Leben führen. Grund, warum der Herr uns manchmal durch schwierige Dinge durchschickt, ist, weil er uns liebt. Weil er uns formen will. Ein wichtiges Prinzip hier. Das ganze Volk war 2 Jahre lang in der Wüste. Vom Auszug aus Ägypten, bis sie nach Kadesh gekommen sind, etwa 2 Jahre lang. Und sein Prinzip, jeder von uns wird durch Wüstenzeiten durchgehen. Die Frage ist nicht, werde ich durchgehen, sondern nur wann und wie lange. Es ist wichtig, dass wir uns dem Training des Herrn willig unterwerfen und kooperieren, dass wir sagen, Herr, ich nehme diese schwierige Zeit von dir. Und Herr, was willst du mich lehren? Wo willst du mich brechen? Wo willst du mich verändern? Wir können entweder willig zusammenarbeiten mit dem Herrn und sagen, ich will die Lektion lernen, oder wir können versuchen, wegzulaufen oder auszuweichen, dem, was Gott in unserem Leben tun will. Und wenn wir ausweichen, dann können wir die Zeit beträchtlich verlängern. Das ist auch eine Lektion, die wir hier lernen im 4. Mose. Aus 2 Jahren in der Wüste sind 40 Jahre geworden. Wegen Unglauben und mangelndem Gottvertrauen. Gott stellt uns in die Wüste als sein Volk. Er bringt Umstände in unser Leben, die unangenehm sind, die schwierig sind. Er bringt Personen in unser Leben, an denen wir uns reiben. Und er tut das alles, um uns zu brechen, um uns zu demütigen und um uns zu formen. Wir können entweder kooperieren und im Glauben und Vertrauen die Lektion lernen, das Land einnehmen, was er vor uns gesetzt hat, oder wir können versuchen auszuweichen. Wisst ihr, was der Herr dann macht? Er bringt uns einfach in andere ähnliche Umstände und ersetzt die eine Person durch die nächste Person. Der Herr liebt uns zu sehr, als dass er uns so lässt, wie wir jetzt sind. Er hat viel mehr vor für uns, was viel größer ist. Und wir können diese Lektionen entweder schnell oder langsam lernen. Je nachdem, ob wir uns dem Herrn hingeben, ob wir ihm vertrauen und wachsen, oder ob wir das nicht tun. Das Volk Israel ist ein Beispiel hier in der Wüste, das haben sie gelernt. Kapitel 13 und 14 ist dieser Knackpunkt, dieser Wendepunkt. Kapitel 13, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus, dass sie das Land Kanaan auskundschaften, das ich den Söhnen Israel gebe. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, jeder ein Fürst unter ihnen. Und Mose sandte sie aus der Wüste Paran nach dem Befehl des Herrn, alle Männer, die Häupter der Söhne Israel waren. Sie sind jetzt in Kadesh, an der Grenze zum verheißenen Land. Der Ort, wo sie gegen den Herrn rebelliert haben. Aber diese Rebellion ist nicht plötzlich gekommen. Das war eine graduelle Sache. Inzwischen sehen wir noch im Kapitel 11, dass das Volk zu murren begonnen hat. In Vers 4. Und das hergelaufene Volk, das in ihrer Mitte war, gierte voller Begierde. Und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da, nur das Manna sehen unsere Augen. Sie murren. Murren oder Unzufriedenheit war am Beginn dieser Rebellion. Das war eine fortschreitende Entwicklung. Das hat dann plötzlich begonnen. Es hat begonnen mit Unzufriedenheit und mit Murren. Und das ist wirklich Mangel an Vertrauen letztendlich Gott gegenüber. Das sagt Römerbrief 8, Vers 28. Kennen wir schon? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wenn wir das glauben, müssen wir uns nie beschweren. Müssen wir nie unzufrieden sein. Wenn wir murren, sagen wir eigentlich, nein Gott, das ist nicht das Beste. Ich habe was Besseres verdient. Und wir sagen, wir denken an Ägypten, es war so gut dort, die Gurken und die Melonen und die Zwiebeln und der Knoblauch. Wirklich, was war in Ägypten? Sie waren versklavt, sie waren misshandelt, sie waren unfrei. Das haben sie vergessen. Ägypten ist ein Bild für die Welt. Das ist erstaunlich. Das ist eine Taktik, die der Feind benutzt, glaube ich. Wir tendieren dazu, schlechte Erfahrungen zu vergessen und gute Erfahrungen im Gedächtnis zu behalten. Ich glaube, da kommt das her, die gute alte Zeit. Früher war immer alles besser. Wirklich. Was war in Ägypten? Sklaverei. Und der Feind kommt zu uns und wir bekommen die Gedanken in den Kopf und denken, ha, es war nicht so schlecht in der Welt, bevor ich Christ geworden bin. Es war eigentlich viel besser, die ganzen Gurken und die Melonen und den Knoblauch. Nicht das Manna, was Gott für mich hat. Das Leben als Christ ist manchmal anstrengend und diese ganze Sache von mir selbst sterben und so. Vielleicht soll ich wieder zurückgehen in die Welt. Es war nicht so schlimm. War nicht so schlecht. Wirklich. Machen wir Witze. Wie war es in der Welt? Wir waren verloren. Wir waren auf dem Weg in die Hölle. Wir waren gefangen in Sünde und in Sinnlosigkeit. Wir haben den Sinn für unser Leben verfehlt. Und es war deprimierend. Wir haben irgendwie in den Tag reingelebt und letztendlich unser Leben zerstört und das der Menschen um uns. Und so, lass uns nicht auf diese Lügen reinfallen. Die Lüge des Feindes. Wir müssen aufpassen in unserem Herzen, dass wir nicht murren und Unzufriedenheit nicht zulassen. Es ist wirklich Sünde gegen den Herrn. Murren ist immer ein Ausdruck von Selbstsucht. Immer ein Zeichen für geteilte Motive. Was war die Berufung der Nation Israel? Die Berufung der Nation Israel war, Gottes Willen in der Welt zu vollbringen. Und ein Zeugnis zu sein für die Nationen rundherum, für die Heiden. Und das ist auch unsere Berufung. Und solange wir diesem Zweck ungeteilt hingegeben sind und vollkommen darauf ausgerichtet sind, dann werden wir nicht murren. Und das sind wir geteilte Motive bekommen, wenn selbstsüchtige Motive reinkommen. Wir denken an den Paulus. Wir nehmen das gerade durch in der Apostelgeschichte. Ich bin erstaunt. Wir lesen nirgendwo, dass der Paulus sich beschwert hat. Diese Gefangenschaft oder die Beschwerden, durch die er durchgegangen ist. Wie gesagt, ich achte mein Leben nicht der Rede wert. Ich will die Berufung erfüllen, die der Herr für mich hat. Aber ungeteilt. Also wenn wir in unserem Herzen Unzufriedenheit oder entdecken oder dass wir beginnen gegen den Herrn zu murren und zu beschweren, müssen wir gleich umkehren, Buße tun, das wir kennen. Philipper 2,14 sagt uns, tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens festhaltet. Kapitel 11, Murren. Kapitel 12, lehnen sich Miriam und Aaron gegen Mose auf. Oder letztendlich gegen Gott, weil Gott war der, der Mose als Leiter eingesetzt hat. Und das Problem dort war Eifersucht. Das ist auch eine Sache, auf die wir aufpassen müssen in unserem Herzen, dass da keine Eifersucht ist. Und dann im Vers 13, haben wir schon gelesen, sind sie endlich an der Grenze zum verheißenen Land. Mose schickt Kundschafter aus. Sie sind dort an der Grenze. Wirklich ein einziger Schritt im Glauben weiter und sie wären im verheißenen Land gewesen. Irgendwer, ich glaube, der Warren Wiersbe hat mal gesagt, es ist immer zu früh, um aufzugeben. Es ist immer zu früh, um aufzugeben. Ein einziger Schritt. Noch ein Schritt im Glauben und sie wären im verheißenen Land gewesen. Aber sie schicken die Kundschafter aus. Dann im Vers 26, sie kommen zurück zu Mose und zu Aaron. Und sie gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel in der Wüste. Paran, Kadesh. Und sie erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und zeigten ihnen die Frucht des Landes. Und sie erzählten ihm und sagten, wir sind in das Land gekommen, wohin du uns gesandt hast. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und das ist seine Frucht. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Es waren Riesen. Amalek wohnt im Lande des Südens, und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte, und sagte, lasst uns nur hinüberziehen und es in Besitz nehmen, denn wir werden es gewiss erzwingen. Diese 12 Kundschafter kommen zurück. Und alle stimmen überein, das Land, das was der Herr für uns hat, das ist sehr gut. Aber es sind Riesen im Land. Es sind befestigte Städte im Land. Schwierigkeiten, scheinbar unüberwindliche Hindernisse. Und 10 Kundschafter schauen auf die Umstände und sie haben Angst und sie beginnen zu murren und sich aufzulehnen. Aber 2 Kundschafter, die sind auch die Riesen im Land, die sind auch die befestigten Städte, aber sie sehen etwas oder besser gesagt jemanden Größeren. Sie sehen Gott. Sie vertrauen auf die Verheißung Gottes und sagen, hey, lass uns das Land einnehmen. Ein Beweis, dass die Mehrheit nicht immer recht hat. Die beiden Kundschafter haben Gott gesehen, haben was Größeres gesehen. Und das ist wirklich die Heilung für unsere Unzufriedenheit oder für unser Murren oder für unsere Angst. Wir brauchen eine Vision von Gott, wer er ist. Wenn ich Gott so sehe, wie er ist, dann, ich meine, Gott ist allmächtig, brauche ich keine Angst haben. Dann sehe ich, dass er mein Leben in seiner Hand hält. Ich sehe, wie sehr er mich liebt und wie gütig er ist, wie gnädig er ist. Auch nur aufs Kreuz schauen und sehen, wie gut Gott es mit uns meint. Wenn wir wirklich Gott sehen, wer er ist, dann werden wir keine Angst haben. dann werden wir ja nicht unzufrieden sein. Dann werden uns diese Riesen und diese befestigten Städte, diese schwierigen Umstände oder Hindernisse, die der Herr oder die wir scheinbar sehen, auf dem Weg ins verheißene Land, werden uns dann abhalten. Und wir können ihm Glauben vorangehen und ihm vertrauen. Und in ihm zufrieden sein. Und da kommt der Friede her, der unser Verstehen übersteigt. Durch Vertrauen in Gott. Das steht auch im Philipperbrief, im Kapitel 4, die Verse 6 und 7. Da heißt es, seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Kontrast dazu das, was das Volk Israel getan hat. Das ist da irgendwo drauf. Auf der zweiten Seite. Hebräerbrief, Kapitel 3, Verse 18 bis 20, geben uns den Kommentar. Heißt es, welchen aber schwur er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Fürchten wir uns nun, dass wir nicht etwa, während die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Das verheißene Land, unser siegreiches Leben, der Friede, der Verstehen übersteigt. Warum konnten sie nicht reingehen? Ungehorsam und Unglauben, Mangel an Vertrauen. Kapitel 14. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie, und das Volk weinte in jener Nacht. Und alle Söhne Israel murrten gegen Mose und gegen Aaron. Und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben, oder wären wir doch in dieser Wüste gestorben? Wozu bringt uns der Herr in dieses Land? Damit wir durchs Schwert fallen und unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten eines zum anderen, lass uns ein Haupt über uns setzen und nach Ägypten zurückkehren. Da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Söhne Israel. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn des Jephunne, das ist ein französischer Name, ich weiß nie, wie ich die aussprechen soll, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nun empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht.